Ja, ich darf euch ganz herzlich grüßen in dieser Nachmittagsstunde. Danke für das Lied vom Chor. Unabgesprochen passt es auch ganz gut zum Thema. Zu dieser Predigt muss ich doch eine etwas längere Vorrede sagen. Ich weiß nicht, wie ihr hergekommen seid, ihr Dorfkämmner, euer Stolberger. Vor schon einige Jahre zurück, 8, 9 Jahre, war Delegiertenversammlung in Chemnitz und ich gehörte dazu. Und ich bin dorthin gefahren, ja, mit wenig Erwartungen, eher pflichtgemäß. Es hatte auch seinen Grund. Ich war in dieser Zeit ja ziemlich, wie man so sagt, down, unten. Fühlte mich überlastet, enttäuscht, ratlos. Wir sind dann dort angekommen in Chemnitz und dann war dann nach dem Ankommen eine Andacht. Die sollte Jürgen Mädler aus Ellefeld halten. Vielleicht kann sich auch mancher daran erinnern, von Stolbergern. Und er war kurzfristig krank geworden. Und so hatte er sein Konzept mit ein paar Erläuterungen dem Peter Dischendorf gegeben. Und der hat dann dort die Andacht gehalten. Und ich hatte das Gefühl, er spricht in dieser Andacht nur zu mir. Ja, und da habe ich mich bemüht, an die Andacht heranzukommen, weil ich da noch manche Gedanken doch noch einmal nachvollziehen wollte und war leider nicht aufgenommen worden. Und so haben wir uns, also der Matthias Mähner aus Thüm war noch dabei, haben wir uns an den Jürgen Mädler in Ellefeld gewandt, ob er uns nicht das Konzept schicken kann. Dann hat er uns geschickt und ja, da bin ich das nochmal so durchgegangen. War wirklich ermutigend. Ja, und dann, eine Zeit später, war mal vielleicht ein Jahr später, so ungefähr, sitze ich bei uns in Hommersdorf in der Gemeinschaftsstunde. Ja, und wir warten auf einen Prediger und der kommt nicht. Und dann bin ich nach Hause, habe dieses Konzept geholt und habe es auch mit einer Vorrede dann dieses Konzept verwendet, um die Gemeinschaftsstunde zu halten. Und hinterher kamen dann einige Leute zu mir und sagten, es wäre doch eigentlich schade, dass das, was sie auch so ermutigt hat, dass es nur eben jetzt die Hormersdorfer und eben die Chemnitzer zu erfahren, es könnte doch das ruhig auch im Bezirk benutzen. Und da habe ich den Jürgen Mädler nochmal angerufen und habe ihn da gefragt, um Erlaubnis gefragt. Ja, hat es sich sehr gefreut und hat gesagt, ach, ich kann drin rumändern, rausstreichen, dazu machen. Also er hat sich sehr gefreut. Und so war ich mit dieser Vorrede auch schon in anderen Gemeinschaften unterwegs und habe diese Predigt gehalten. Wenn ich also jetzt in dieser Predigt ich sage, so sind sehr viele Gedanken, die meisten Gedanken von Jürgen Mädler aus Ellefeld, das mal im Voraus. Ja, das Thema, das passte damals wirklich zu mir, war auf mich zugeschnitten. Ermutigung für Überforderte. Und der Bibeltext ist Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Hier ist es in der Schlachterübersetzung. Ich lese mal ausnahmsweise nach der Übertragung Hoffnung für alle. Ihr könnt das ja dann vergleichen. Als Jesus dies hörte, und zwar als er von der Enthauptung des Johannes des Täufers hörte, als Jesus dies hörte, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein. Aber die Leute merkten, wohin er gehen wollte und folgten ihm in Scharen, von überall her auf dem Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten: Es ist spät geworden. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Aber Jesus antwortete: Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben ja nur 5 Brote und 2 Fische, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 volle Körbe. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Die Verkündigung ist in 5 Punkte gegliedert, 5 Stationen, in denen wir diese Geschichte nochmal ein Stück nacherleben und auch auf uns übertragen. Die erste Station ist der Hunger. Die Geschichte beginnt ja damit, dass Jesus sich zurückzieht. Er will allein sein, Ruhe haben. Aber die Leute lassen sie ihm nicht. Wie die Kletten hängen sie an ihm, und als er das Boot verlässt, um endlich allein zu sein, da sind sie auch schon da. Es ist wie bei Hase und Igel, nur dass es dort eben 5000 Männer sind. Dazu noch Frauen und Kinder, die ja damals nicht mitgezählt wurden. Die Menschen hören Jesu zu, sie umlagern Jesu. Der Abend kommt und plötzlich ist er da, der große Hunger. 5000 Männer, deren Mägen knurren, die Kinder werden unruhig, die Frauen laufen aufgeregt umher. Man hätte es eigentlich wissen müssen, dass da ein Problem in der Luft liegt. Wir sind zwar in unserem Land nun wirklich nicht hungrig nach Nahrung. Viele haben wirklich gesättigte, manche übersättigte Mägen. Und es ist ihnen anzusehen. Aber unsere Herzen und unsere Seelen sind oft hungrig geblieben. Wir Christen hätten es wissen müssen, dass er irgendwann kommt. Ja, womöglich schon da ist, ganz sicher schon da ist. Der große Hunger. Der große Hunger nach wahrem Leben. Gerade in der Übersättigung. Gerade im Wohlstand, wo alles immer und überall zur Verfügung stehen muss. Der große Hunger, wenn es kaum noch moralische oder sittliche Grenzen gibt, wenn alles möglich ist, Hauptsache es wird bezahlt. Der große Hunger, wenn es so viele Perversionen in den Medien Raum geboten wird. Wenn man sich selbst verwirklichen kann, ohne Rücksicht auf andere. Und diese Beispiele könnte ich beliebig fortsetzen. Willst du bestimmen, musst du lernen, über Leichen zu gehen. Wenn man alles hat, aber nicht mehr weiß, wozu, dann ist er plötzlich da, der Hunger nach dem Sinn. Wenn die Lebensmittel zur Lebensmitte geworden sind und die Seele dabei zu kurz kam, dann bricht er plötzlich auf, der Hunger. Es gibt großen Hunger unter uns. Ein Hunger nach Sinn in der Überflussgesellschaft. Ein Hunger nach Gesprächen in Ehen, wo es still geworden ist. Ein Hunger nach Annahme in einer kalten Leistungsgesellschaft. Ein Hunger nach Grenzen in einer grenzenlosen Gesellschaft. Ein Hunger nach Werten und guten Maßstäben in einer Umwelt, in der alles gleichgültig ist. Und nicht zuletzt ein Hunger nach Vergebung verdrängter Schuld. Ein Beispiel. In der Schweiz machten sich Jugendliche den Gag, unwillkürlich ausgewählte Leute abends anzurufen und nur 4 Worte ins Telefon zu sagen und dann aufzulegen. Es ist alles herausgekommen. In dieser Nacht brachten sich 2 der Angerufenen um. Hier waren Leute schuldig geworden und wussten nicht, wohin mit der Schuld. Menschen haben Probleme mit ihrer Schuld. Sie lässt sie nicht los, auch wenn man vieles überspielen kann. Alles in allem haben wir einen versteckten Hunger nach Gott. Menschen haben eine gewaltige religiöse Sehnsucht. Und man muss sagen, leider wird diese immer weniger in christlichen Kirchen und Gemeinden gestillt. Aber geht mal in eine Buchhandlung und schaut unter dem Stichwort Esoterik, was dort meterweise an pseudoreligiöser Literatur zu finden ist. Da erkennt man ganz leicht, es ist ein Hunger da, nach geheimnisvollen Erfahrungen und überirdischen beziehungsweise unterirdischen Erlebnissen. In Deutschland gibt es ca. 90.000 eingeschriebene Wahrsager und Hellseher, die diesen Hunger stillen wollen. Und die können offenbar nicht schlecht von ihrem Beruf leben. Pastoren gibt es wesentlich weniger. Ja, aber diese Nahrung mit pseudo-religiöser, manchmal auch okkulten Inhalten, die macht nicht satt. Der Hunger kommt immer wieder. Dagegen sagt Jesus in Johannes 6,35, wer von meinem Brot isst, dem wird nimmermehr hungern. Wir Christen sind in die Pflicht genommen, dieses sein Brot zu verteilen. Der Hunger ist da. Aber, und mit diesem Aber möchte ich zur zweiten Station überleiten. Zweitens, das Verschiebespiel. Mein Blick fällt auf die Jünger und ich sehe, wie sie an diesem Abend in der riesigen Menschenmenge nervös werden. Einige rennen aufgeregt hin und her, denn sie sind Realisten und spüren sofort, es gibt ein wahnsinniges Missverhältnis zwischen ihren Möglichkeiten und dem riesigen Hunger, der sie umgibt. Nein, das reicht nicht, was sie da in Händen halten. Diese wenigen grätigen Fischen und die 5 Brote. Was tun die Jünger? Ich finde, dass sie zunächst mal auf eine sehr fromme Idee kommen. Sie geben das Problem an Jesus ab. Jesus wird es schon machen. Sie kommen zu Jesus und sagen: Herr, schick die Leute weg, damit sie sich was zu essen kaufen. Ich kann sie gut verstehen, die Jünger. Schick sie weg. Jünger am Rande ihrer Möglichkeiten, überfordert. Kennst du das, wenn die Frau oder der Mann auftaucht, der dich seit Wochen immer wieder mit seinen Problemen belabert und du kannst nicht mehr und du hast das Gefühl: O Herr, schick sie weg. Wie oft mögen Mitarbeiter in der Kinder- oder Jugendarbeit oder auch Pastoren, die vor ihren Konfirmanden stehen, gedacht haben, wenn die Konfirmanden vielleicht alles andere beschäftigt hat, das Handy und was weiß sonst noch: Ach, o Herr, schick sie weg. Oder der Gemeinschaftsleiter, wenn oft viel zu viel kritisiert, debattiert, diskutiert oder sogar genörgelt wird, anstatt auszuprobieren, anzupacken, selbst Zeit zu investieren: Schick sie weg, ich kann nicht mehr. Wenn unsere Kinder fragen nach Glauben und Leben, manchmal auch hinterfragen, und wir wissen nicht weiter: Schick sie weg, Jesus, auf die Freizeiten, in die Kinderbibelwochen. Lass sie doch dort Wegweisung finden. Schick die Leute weg, Jesus, schick sie in die großen Evangelisationen, und schick uns eine große Erweckung, Herr. Wir wollen gerne zusehen, wie du das machst. Jesus macht dieses Verschiebespiel nicht mit. Und das überrascht. Vielleicht verärgert es auch die Jünger. Es muss wie eine Bombe eingeschlagen haben, als er sich plötzlich zu seinen 12 Jüngern umdreht und sagt: Ihr müsst die Leute nicht wegschicken. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich sehe, wie sich Petrus, Jakobus und Johannes und die anderen sich umdrehen, weil sie das Gefühl haben: Hinter ihnen müssten jetzt viele Menschen stehen mit Brotkörben und Fischkisten. Aber da steht niemand. Jesus meint wirklich seine Jünger. Bevor wir in der Interpretation auf uns vielleicht erschrecken über diesen Satz, lasst uns einen Augenblick über seine Schönheit nachdenken. Gebt ihr ihnen zu essen? Das heißt, Jesus möchte den großen Hunger dieser Welt nicht ohne uns stillen. Er möchte Gottes große Problem mit dieser Welt nicht ohne seine Christen lösen. Gott ist nicht nur für meine Probleme da. Gott hat selbst ein Problem. Gott hat einen Wunsch, ein Ziel für alle Menschen. Er möchte gern, dass alle Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte gern, dass der große Hunger nach Leben in dieser Welt wirklich gestillt wird. Und deshalb kommt er auf uns zu und sagt: gebt ihr ihnen zu essen. Jesus traut uns das zu. Er möchte, dass nicht nur wir uns an seinen Worten sättigen, sondern dass wir es weitergeben. Dass wir nicht nur Sackbahnhöfe der Liebe Gottes sind, sondern Durchgangsstationen. Jesus traut uns zu, in seinem Auftrag den Hunger dieser Welt zu stillen. Und deshalb macht er dieses Verschiebespiel nicht mit. Dritte Station, das Eingeständnis. Ich wette, es haben eine ganze Menge von den Leuten, die da um Jesus herumstanden, diesen Satz gehört. Gebt ihr ihnen zu essen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Ersten schon angefangen haben zu feixen. Denn sie haben ja gesehen, was die 12 in den Händen halten. 5 Brote und 2 Fische. Jesus, warum tust du das? Willst du deine Jünger blamieren? Vor den anderen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass die 12 Jünger eine neue Erfahrung machen. Die Jünger entdecken ihre ganze Armut und ihr Unvermögen, diese Situation in den Griff zu bekommen. Sie entdecken, dass sie nichts in den Händen haben, was die Not wirklich lindern könnte. Und sie sprechen das vor Jesus aus. Herr, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Ich denke, das ist ein sehr heilsames Eingeständnis. Wir sind Bettler. Wir haben nichts in der Hand. Es ist ganz wichtig, dass auch wir uns das immer wieder eingestehen. Herr, es reicht nicht. Herr, 5 Brote und 2 Fische, das reicht nicht. Die 5 Gebete, die ich gesprochen habe, die 2 Viertelstunden stille Zeit, die ich gehabt habe, das reicht gerade mal für mich, Jesus, wenn überhaupt. Das kann ich nicht noch mit anderen teilen. Die 2 Bibeltexte, die mich angesprochen haben, die 5 Ehekreisabende, davon werde ich nur knapp satt. Das kann ich nicht noch mit anderen teilen. Ach Gott, die 5 geistlichen Erfahrungen, die du mir bisher geschenkt hast und die 2 hilfreichen Bücher, die ich in den letzten Jahren in mich aufgenommen habe. Ich glaube, das reicht nicht für die Begegnung mit dem Hunger dieser Welt oder auch dem Mangel in meiner Gemeinde. Die 5 Tage, wo ich deine Nähe gespürt habe, die 2 Abendmahlsfeiern, die 5 kleinen Argumente, die ich in der Hand habe für dich und die Sache des Evangeliums und die 2 Glaubenserfahrungen, von denen ich immer wieder erzähle. Das reicht doch nicht. Nein, es reicht nicht. Es reicht wirklich nicht. Unsere Gaben sind wirklich zu mickrig und zu klein. Unsere Vollmacht zu gering. Unsere Glaubenserfahrung, unsere Sprachfähigkeit, unsere Ausstrahlung. Es reicht nie bei uns, um den großen Hunger dieser Welt zu stillen. Und dennoch glaube ich, Jesus kann diesen Hunger nur mit Menschen stillen, die ihre ganze Armut eingestehen. Vielleicht darf ich das mal so sagen. Gerade wenn du nicht weißt, wie du es anfangen sollst, den Hunger um dich herum zu stillen, den Hunger deiner Kinder, Enkel, zum Beispiel nach Glauben, oder den Hunger ihrer Freunde und Bekannten, Arbeitskollegen und Nachbarn. Gerade wenn du nicht weißt, wie du es anfangen sollst, dann bist gerade du der Richtige dafür, zu helfen. Gerade wenn du dir nichts zutraust, kann Gott dich gebrauchen. Gerade wenn du mit deiner Weisheit am Ende bist, schlägt Gottes große Stunde. Ich dachte immer, meine Gaben sind meine großen Stärken und Gottes großen Möglichkeiten. Und meine Schwächen, meine Grenzen sind Gottes Probleme. Mittlerweile frage ich mich, ob das stimmt. Ich bin da sehr skeptisch geworden. Das, was ich meine, selbst in Händen zu haben und gut zu können, dafür brauche ich Gott nicht unbedingt. Aber was ich von mir aus nicht kann, das wirft mich auf ihn zurück. Das macht mich erwartungsvoll ihm gegenüber. Und darum glaube ich, ist es ein heilsames Eingeständnis zu sagen, Herr, es reicht nicht. Damit möchte ich zur vierten Station überleiten. Was macht nun Jesus? Ich finde es zunächst prima, dass er mit seinen Jüngern nicht schimpft, dass er nicht sagt, na, das hätte ich mir ja denken können, dass ihr nicht vorbereitet seid auf die großen Stunden des Reiches Gottes, dass man mit euch keinen Gemeindeaufbau machen kann. Hätte ich mir denken können, dass ihr mit euren Kindern und Enkeln nicht zurechtkommt, dass eure Ehen in die Brüche gehen, dass ihr es nicht richtig fertigbringt, gute Werte und Maßstäbe zu vermitteln. Nein, Jesus schaut seine Jünger mit liebevollen Augen an und sagt, gebt mir, was ihr habt. Petrus sagt, aber es sind doch nur zwei mickrig kleine Fische und fünf dünne Fladenbrote. Es sind nur fünf und nicht 50. Gebt sie her, sagt Jesus. Legt sie in meine Hände. Bringt sie mir. Legt den ganzen Mangel und das, was er Mangel nennt, legt das in meine Hand. Die paar Gebete, die du noch sprechen kannst, leg sie in meine Hand. Die fünf Telefonate in den nächsten Wochen mit Menschen, die dich brauchen, leg sie in meine Hand. Gebt mir die paar Termine, die ihr habt und die ihr für mich aufbringen wollt. Gebt mir die kleinen und manchmal sogar aus ungläubigen Herzen gesprochenen Gebete für eure Kinder oder andere Menschen, die in Not sind. Legt sie in meine Hand. Legt eure geringen Möglichkeiten in meine Hände. Ich finde, es ist befreiend, dass Jesus nie mehr von uns fordert als das, was wir haben. Er bittet uns lediglich, dass wir das in seine Hände legen, was wir haben. Die kleinen Gaben, mit denen wir ihm dienen können. Und ich möchte darum bitten, dass wir das wirklich wieder einmal tun. Herr, hier hast du meinen Kleinglauben. Ich lege ihn in deine Hände. Hier hast du meine Sprachlosigkeit. Hier hast du auch meine 50 Euro als Spende für einen guten Zweck. Hier hast du mein Engagement in der Kinderarbeit, im Chor, im Reinigungsdienst, alles, was ich für deine Sache einsetze. Hier hast du meine knappe Zeit. Nimm sie. Meine Bemühungen, die Kranken und Alten nicht zu vergessen und zu besuchen. Nimm diese Bemühungen. Je mehr wir loslassen, desto mehr kann Gott mit und durch uns anfangen. Engagement in der Gemeinde kann eben leider auch aus eigener Kraft, aus eigenen Wollen und Planen heraus geschehen. Und ich denke, das geschieht viel zu oft. Dann ziehen wir die Sache eben durch, zur Not auf Biegen und Brechen. Aber umso mehr wir unseren Mangel erkennen und in seine Hand geben, vielleicht auch unsere Begabung in seine Hand geben, umso mehr kann Gott durch uns wirken. Und jetzt der fünfte Punkt, die letzte Station, der Segen. Jesus nimmt die Brote und die Fische in seine Hände und dann streckt er die Hände empor zu Gott, seinem Vater im Himmel und dankt. Dankt für die mickrigen und kleinen Gaben, von denen wir immer meinen, dass sie nicht genug sind. Ich sehe dann, wie Jesus das Brot nimmt und es bricht. Wir kennen das vom Abendmahl. Aber lasst mich dieses Bild vom Brechen noch einmal ganz kurz anders übertragen. Manchmal ist auch das noch nötig, dass selbst unsere kleinen Gaben nochmal gebrochen werden, weil so viel Eitelkeiten und egoistisches Streben nach Ehre und Anerkennung in diesen Gaben noch drinstecken. Ja, und Jesus hält die kleinen Gaben Gott entgegen und in seinen Händen geschieht etwas. Diese Gaben werden gesegnet, vom Vater im Himmel gesegnet für die Menschen, für die sie bestimmt sind. Man sieht es ihnen nicht an, den Broten und den Fischen, dass der Segen Gottes auf ihnen liegt. Aber alles, was wir Jesu in die Hände legen, erfährt diesen Segen. Und dann gibt Jesus die Brote und die Fische an seine Jünger zurück. Das muss eine Enttäuschung gewesen sein. Ich kann mir deutlich die Gesichter von Petrus, Jakobus, Johannes und den anderen ausmalen. Sie gucken und die Fische sind nicht größer geworden. Es sind immer noch die gleichen grätigen Fische. Das Brot hat sich auch nicht vermehrt in den Händen Jesu. Stellt euch vor, in den Händen Jesu wäre das große Wunder der Brotvermehrung passiert. 500 Brote und 200 Fische lägen plötzlich neben Jesus. Oh, da hätte ich mit ausgeteilt. Da wäre ich losgezogen und wäre auch noch ganz stolz gewesen auf meinen Herrn. Nein, Jesus gibt ihnen das zurück, was sie ihm in die Hand gelegt haben. Dass die Gaben gesegnet sind, das entdecken die Jünger erst, als sie diese austeilen. Erst da geschieht das Wunder. Gott gibt uns nie im Voraus, auf Halde, das, was wir brauchen für uns, aber auch um den Lebenshunger von Menschen zu stillen, gibt er immer gerade in dem Moment, wo wir es brauchen. Erst in dem Moment, wo wir unsere gesegneten Gaben einsetzen, wo wir wuchern mit ihnen, erst da entdecken wir den Segen und erleben das Wunder. Ich denke, es ist ein großer Glaubensschritt, die wenigen, wenn auch gesegneten Gaben, die man hat, dann auch noch auszuteilen. Aber vorher werden wir Gottes Reichtum nicht erfahren. Manfred Siebald hat diese Szenen so schön in einem Lied geschrieben. Statt ein Wunder zu tun, wie es jeder hier hofft, winkt er uns zu sich hin an den Rand, nimmt das Essen und betet und legt, wie so oft, dann das Wunder in unsere Hand. Und wir gehen an die Arbeit und fassen es kaum, wie das Essen sich einfach vermehrt und wir teilen es aus und wir sehen wie im Traum, dass die Menge nicht alles verzehrt. Alle haben genug und es ist wie ein Fest und was übrig bleibt, sammeln wir ein. Jesus steht da, lächelt und schaut auf den Rest und er freut sich, dass wir uns so freuen. Hunger gibt es bald wieder, dann sehen wir verstört um uns wieder die wartende Welt. Doch wenn wir ihm das geben, was uns hier gehört, gibt er uns sicher das, was uns fehlt. Wir teilen etwas von dem aus, was wir haben, und er teilt sich uns mit. Wir reden mit stockenden Worten und zitternden Herzen etwas von unserem Glauben. Und Jesus reitet auf diesen Worten das Herzen eines Menschen ein. Wir lesen Psalm 23 bei einem Schwerkranken oder Sterbenden und Gott tröstet ihn. Wir vertrauen auf Gottes Verheißungen und machen Menschen Mut, es auch zu tun. Und Gott segnet und erhört Gebet. Wir teilen etwas mit und Jesus bedient sich unserer geringen Mittel und macht Großes daraus. Ahnst du, welcher Segenstrom von dir ausgehen könnte, wenn du wieder damit beginnen könntest oder anhaltend dabei bleibst, deine Gaben in seine Hände zu legen, segnen zu lassen, neu zu empfangen, auszuteilen? Ein Segenstrom in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, ein Segenstrom in den Ort hinein, wo man lebt. Ein Pfarrer soll mal in seiner Gemeinde, die nicht besonders erweckt war, über diesen Text gepredigt haben und soll immer wieder von der Speisung der 500 gesprochen haben. Anschließend kam ein Kirchenvorstandsmitglied zu ihm und sagt: Herr Pfarrer, das stimmt doch nicht. Da steht doch 5000. Ach, sagt da der Pfarrer und guckt ihn ganz traurig und an und entgegnet: Ihr glaubt mir ja nicht mal die 500. Am Ende bleiben 12 Körbe übrig. Gott gibt mehr, als wir brauchen. Gott gibt im Überfluss. Warum gerade 12? Ein Versuch der Erklärung, es waren 12 Jünger, für jeden einen, als Erinnerung und Ermutigung. So sei das auch ein Text für unsere Ermutigung. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir müssen bekennen, dass wir mit leeren Händen vor dir stehen. Wir versuchen viele Aktivitäten, rennen erstmal los, aber merken dann immer wieder, es reicht nicht, was wir haben. Herr, lass uns unsere Gaben zu dir bringen, dass sie von dir gesegnet werden. Herr, schenke, dass wir wirklich von dir etwas erwarten, dass du mit den Gaben, die du uns geschenkt hast, wo jeder begabt ist, dass du damit etwas vorhast. Herr, ich darf dich bitten, dass du uns das wieder, diesen Blick wieder neu schenkst, auch den Blick auf den Hunger dieser Welt, auf den Hunger unserer Nachbarn, unserer Kinder, Enkel, Herr, die auch nach dem Sinn des Lebens fragen, oft bei ganz falschen Stellen suchen. Herr, du willst uns mit unseren Gaben, wenn du sie segnest, willst du uns befähigen, dass wir diesen Hunger mit stillen können. Danke, Herr, dass du uns gebrauchst, dass du uns nicht wegschickst wie ein Meister, der es lieber selber macht, weil doch auch manchmal so viel schief geht, sondern dass du uns immer wieder an die Hand nimmst und mit uns gehst und uns bei unserem Dienst auch segnen willst. So dürfen wir dich bitten, dass du uns da auch in der kommenden Zeit die Gelegenheit gibst und die Gelegenheit zeigst, wo wir das tun können, wo du uns gebrauchen willst, Hunger zu stillen. Amen.